Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm. Ärger, Gereiztheit, Überspannung lagen von Anfang an in der Luft. Und zum Schluss kam dann der Schock mit diesem schrecklichen Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu verkörpern und bedrohlich zusammendrängen schien. Mit diesen Zeilen beginnt Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Literatur im Ohr. Über Thomas Mann muss an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Die meisten Hörerinnen und Hörer meines Podcasts kennen den 1875 in Lübeck geborenen Autor als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Mario und der Zauberer erschien ein Jahr, nachdem er 1929 den Literaturnobelpreis für sein Meisterwerk Die Budenbrocks erhalten hatte. Und nur 3 Jahre, bevor er Deutschland auf der Flucht vor den Nationalsozialisten verlassen musste, um in der Schweiz und später in den USA im Exil zu leben. In Mario und der Zauberer berichtet ein namenloser Ich-Erzähler von einem Familienurlaub in Italien, der von Beginn an alles andere als entspannt ist. Die Hitze des Sommers spiegelt die erhitzten Gemüter der Einheimischen und der anderen Gäste wider. Immer wieder sorgen unangenehme Zwischenfälle für eine bedrückende Atmosphäre, die von wachsender Fremdenfeindlichkeit geprägt ist. Wie in einem klassischen Drama nutzt man die Exposition auf den ersten Seiten, um die Vorahnung eines nahenden Unheils heraufzubeschwören. Allerdings tut er das mit einer faszinierenden, kunstvollen und zugleich nüchternen Sprache, die trotz der detaillierten Beschreibung von Ort und Personen eine deutliche Distanz zwischen den Erzählern, der Handlung und den anderen Figuren herstellt. Besonders dann, wenn der Ich-Erzähler zum Wir-Erzähler wird, spürt man die Ausgrenzung, die die deutsche Familie im faschistischen Italien der 1920er Jahre erfährt. Gleichzeitig erzeugt diese neue Sachlichkeit, wie diese Strömung der Moderne, in der die Novelle entstanden ist, später genannt wird, ein großes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Erzählers. Die wichtigsten Figuren in Manns Novelle sind der Kellner Mario und der Zauberer Cipolla, die in der zweiten Hälfte der Geschichte während einer Zaubershow aufeinandertreffen, die auch der Erzähler mit seiner Familie besucht. Mario ist ein junger, träumerischer Mann, der von einer Randfigur zum tragischen Helden der Geschichte wird. Den Antagonisten Cipolla beschreibt Thomas Mann als faszinierenden, charismatischen, aber auch dämonischen und menschenverachtenden Zauberer, der seine Zuschauer durch Hypnose und Täuschung manipuliert und ihnen so seinen Willen aufzwingt. Einige Hörerinnen und Hörer erinnern sich bei dieser Beschreibung vielleicht an eine andere Figur, über die ich in einer früheren Podcast-Folge ausführlich gesprochen habe. Denn nicht nur der Name, sondern auch der manipulative Charakter und das Äußere erinnern an E.T.A. Hoffmanns Figur des vermeintlichen Optikers Coppola. Die naheliegende Interpretation der Novelle als Parabel auf den aufkommenden Faschismus in Europa wird der Vielschichtigkeit, mit der Thomas Mann seine Geschichte erzählt, nur auf den ersten Blick gerecht. Natürlich drängt sich ein Vergleich zwischen Cipolla und Benito Mussolini, dem damaligen Ministerpräsidenten Italiens und Anführer der faschistischen Bewegung, geradezu auf. Beide manipulieren ihre Zuschauer durch Angst und Macht. Und beide üben auf den großen Teil des Publikums eine fatale Faszination aus. An dieser Stelle wäre es leicht, über die bedauerliche Aktualität des Themas in unserer Zeit zu reden. Eine Zeit, in der die Zahl der Cipolas in Italien, Deutschland und anderen Ländern Europas wieder zunimmt. Eine Zeit, in der es manipulativen Zauberern wieder gelingt, einen Teil des Publikums mit Angst- und Machtgebaren von ihren menschenverachtenden Ideen zu überzeugen. Ich möchte stattdessen einen anderen Blick auf das Leitmotiv von Manns Novelle werfen. Die Freiheit existiert und auch der Wille existiert. Aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere. Diesen Satz lässt Mann den Zauberer Cipola sagen, als dieser von einem mutigen Zuschauer herausgefordert wird. Auf den ersten Blick wirkt dieser Satz ebenso paradox wie andere Aspekte der Figur Cipola. Letztendlich greift Thomas Mann mit diesem Gedanken die Frage auf, mit der sich die Philosophie spätestens seit der Antike beschäftigt. Haben wir Menschen einen freien Willen? Besonders die Philosophen der Aufklärung, von Thomas Hobbes bis Immanuel Kant, haben die Idee der Willensfreiheit kritisch beleuchtet. Bevor Arthur Schopenhauer ein fundamentales Argument gegen den freien Willen präsentierte, das der Behauptung von Cipola ziemlich nahe kommt. Demnach kann der Wille eines Menschen nicht ohne ein bestimmtes Ziel existieren, auf das der Wille gerichtet ist. Der Versuch, den Willen von diesem Ziel zu befreien, führt also zwangsläufig zur Beseitigung des Willens selbst. Auf diese Weise verdeutlicht Cipola dem aufbegehrenden Zuschauer, dass er sogar dann nach dem Willen des Zauberers handeln würde, wenn er gerade das Gegenteil versuchte. Am Ende bringt Cipola damit auch diesen mutigen Zuschauer zum Schweigen. Überhaupt gelingt es Thomas Mann, auf faszinierende Weise die unterschiedlichen Reaktionen des Publikums auf die Zaubershow in einer Metapher über den Umgang der Menschen mit manipulativen Machthabern zu verwandeln. Während einige der Zuschauer sich von Begeisterung von den Fähigkeiten Cipolas mitreißen lassen, zeigen andere ihr Unbehagen und fordern den Zauberer heraus. Diese Aufsässigen werden von Cipola unter dem Beifall der Begeisterten verspottet und gedemütigt und geben letztendlich ihren Widerstand auf. Auch der Erzähler kann sich der düsteren Faszination der Szenerie nicht völlig entziehen und wendet sich erst ab, als die Zaubershow ein Ende gefunden hat. Damit gelingt es Mann, auf geniale Weise den Leser und den Erzähler auf eine Ebene zu heben. Denn beide spüren die ganze Zeit, dass die Geschichte eine gefährliche Entwicklung nimmt und können sich trotzdem aus Neugier oder aus Sensationslust nicht vom Geschehen abwenden. Abschließend kann man sagen, dass diese Novelle unglaublich vielschichtig ist und auf vielen Ebenen zum Nachdenken anregt. Sie verleitet den Leser dazu, die Tiefen der Seele zu erkunden und die Macht der Manipulation und die Illusion des freien Willens zu hinterfragen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie nach dem Lesen genauso fasziniert von dem Buch sind, wie ich es bin.